Hui, sind ja doch ganz viele da. Guten Morgen auch von mir. Ich bete hier mit uns. Ja, lieber Vater, wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen und unseren Verstand öffnest, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, wie du dich offenbart hast, dass wir begreifen, ja, wer du bist und was du für uns getan hast. Ich bitte dich, dass du mir jetzt Weisheit und klare Worte gibst. Amen. Ich fange gleich an zu lesen. Wir befinden uns im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Der Predigttext geht dann noch in Kapitel 4 weiter, aber wir lesen erstmal nur Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzerrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutraut, um zu schauen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, du sollst zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist sein Name ewiglich. Ja, das ist sein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel. Sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Ja, schön wieder hier predigen zu dürfen. Das heißt, Ludwig ist im Urlaub. Und das wiederum heißt, dass jetzt bald die Sommerfreizeit ansteht. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, es sind einige unbekannte Gesichter da. Wir haben viele Gäste und das sind unsere Freizeitcrew schon zum Teil. Das heißt, vielleicht wisst ihr es, wir haben dann immer einen Freizeitteil, wo wir irgendwie wandern oder so und Bibelarbeiten machen. Und dann haben wir noch einen Anwendungsteil, wo wir missionarisch unterwegs sind und in Roma-Dörfer gehen. Und dieses Jahr ist das Thema das zweite Buch Mose, und zwar bis zum Auszug aus Ägypten. Und da darf ich euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Und die von zur Freizeit gehören, ihr sollt gut aufpassen, ich frage das später ab. Also, wenn man sich dann so mit so einem Text oder Buch beschäftigt, ne, dann sollte man vielleicht erstmal ein bisschen größer anfangen. Ne, also man nennt das dann Quellenkritik, kennt das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Klingt immer so ein bisschen böse, weil da Kritik drin steckt, aber das ist eigentlich ganz cool. So, ne, also was bedeutet das? Wir stellen so ein paar Hintergrundfragen. Damit wir so Hintergrundinformationen rausfinden, sowas wie, wer war der Autor? Ja, also, und dann können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein Beispiel haben, wir lesen, Mose geht, dann wissen wir, wenn wir das lesen, ah ja, Mose geht. Wenn wir da jetzt so ein bisschen die Hintergrundinformationen rausfinden wollen, dann können wir viel mehr verstehen. Ja, also, wir fragen, zum Beispiel fragen wir nach dem Kontext und dann lesen wir, Gott sagt, Mose soll nach Ägypten gehen und jetzt verstehen wir, Mose geht nach Ägypten, weil Gott hat das gesagt. Ja, also haben wir viel mehr verstanden. Wir können aber auch fragen, an wen geschrieben ist und in welchem Kontext diese Personen stehen. Mit welcher Motivation schreibt der Autor dem Adressat? Und es gibt noch viele andere Fragen, so wie das Genre und so, aber damit verschone ich euch jetzt mal. Ne? Ich habe das Spannende hier schon mal gefiltert. Ne? Also, das zweite Buch Mose oder die Bücher Mose, das ist ja irgendwie auch, oder eigentlich ist es das Buch Mose. Weil ursprünglich war das alles als ein Buch gedacht. Also sollte man es wahrscheinlich auch als ein Buch verstehen. Also sollten wir uns das ganze Buch angucken, ja? Dann haben wir schon mal den besseren Kontext. War Mose der Autor? Können wir jetzt nicht genau archäologisch nachweisen, aber ich denke, wir dürfen es im Glauben annehmen. An wen ist dieses Buch gerichtet? An das Volk Israel. Wann wurde es diesem Volk gegeben? Wahrscheinlich, als sie gerade aus der Wüste kamen und das Land Kanaan einnehmen sollten oder während sie dabei waren. Weil wenn Mose es geschrieben hat, war er schließlich dann tot, während sie nach Kanaan gingen. Und warum schreibt Mose die Geschichte der Mosebücher auf diese Weise und was hat er für eine Absicht? Was möchte er den Israeliten mitteilen? Und dafür stellen wir uns einfach mal dieses Volk vor, diese Situation. Ja? Eine junge Nation. Bis vor kurzem waren sie noch Arbeitssklaven in so einem fremden Land, großer böser König, und war nicht wirklich eine Nation, sondern eher eine zu groß geratene Familie, die in ihrem Gastaufenthalt in einem fremden Land so ein bisschen überstrapaziert hat und dann in Gefangenschaft gerutscht ist. In der Wüste, also dann wird es plötzlich auf wundersame Weise und gewaltige Weise aus seiner Gefangenschaft befreit und in die Wüste geführt. Und in dieser Wüste wird das Volk erst zu einer richtigen Nation geformt. Ja, Mose teilt das Volk in administrative Ordnungen, er setzt Richter ein und er gibt ein Gesetz, das Gesetz Gottes. Und dieses Gesetz und die Identität dieser Nation ist geprägt von dem Gottesdienst eben dieses Gottes. Die Anbetung ist ein ganz großer Teil. Und wer diese Gesetze kennt und den Zusammenhang da, weiß, dass es nicht einfach so nur ein Gesetz ist, sondern es ist eine der striktesten und peniblesten und detailliertesten religiösen Ordnungen, die man sich vorstellen kann. Und dieses Volk soll jetzt ein, also dieser ganz junge, zusammengewürfelte Haufen so ein bisschen, soll jetzt ein Land einnehmen, voller feindlicher anderer Völker, die wahrscheinlich auch noch viel stärker sind. Und wenn sie das dann eingenommen haben, dann sind sie immer noch umzingelt von ganz vielen anderen Feinden. Ja, und wenn wir jetzt da so drüber nachdenken, wie so ein aufgeklärter Israelit, der die Situation einfach mal realistisch betrachtet, können wir ein bisschen nachvollziehen, warum Mose den jetzt schreiben wollte. Warum dieser anstrengende Gottesdienst? Warum diese schwierige Aufgabe, jetzt auf einmal so ein Land zu erobern? So, was hat es damit auf sich? Ja? Also mit welcher Absicht schreibt Mose die Mosebücher? Mose möchte die Israeliten in ihrer Aufgabe ermutigen und in ihrer Situation festigen. Darum sollen die Israeliten Folgendes verstehen. Wer ist dieser Gott, der so viel von ihnen fordert? Die kurze Antwort ist, der allmächtige Schöpfer dieser Erde. Wer sind die Israeliten? Wer sind sie vor Gott? Warum sind ausgerechnet sie in diesem Bund mit Gott? Und was bedeutet das überhaupt? Sie sind die Erben eines göttlichen Bundes voller großartiger Versprechen. Und zwar, weil Gott sie erwählt hat und ihren Vorvätern sein Wort gegeben hat. Drittens, sie sollen verstehen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Teil dieses Bundes einzuhalten, aber auch, dass ihre Unwürdigkeit in einer langen Tradition menschlichen Versagens steht. Viertens, dass Gott treu ist und schon immer war, egal wie seine menschlichen Bundespartner scheitern. Gottes Beziehung zu ihnen hat eine Zukunft, auch wenn sie in der Vergangenheit untreu waren. Oder in kurz, Mose erzählt die Geschichte der Kinder Gottes. Ich werde euch jetzt in diesem Predigtext so diese Punkte ein bisschen nahe führen, weil es ist sehr schön, wir finden das hier alles wieder. Es ist auch ein spannender Wendepunkt in der Geschichte. Wir haben vorher die Vorgeschichte, Genesis, und jetzt kommen wir quasi in der Gegenwart von Mose an, wo jetzt die Handlung mit dem Volk, dem tatsächlichen Volk Israel beginnt. So, Punkt 1. Der ewige Gott, der allmächtige Schöpfer dieser Erde. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid diese Israeliten, die das Buch gerade bekommen haben. Ihr wollt in die Wüste ziehen, da muss ich nicht ganz so viel erklären, wenn ihr euch das vorstellt. Ja? Stellt es euch vor. Okay, und jetzt habt ihr gerade das erste Buch Mose ganz gelesen und habt jetzt diese ganze Geschichte vor Augen. Da helfe ich euch ein bisschen, ne? Schöpfung, Sündenfall, Abwärtsspirale zur Sinnflut, die Sinnflut, die sorgfältigen Geschlechtsregister bis Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Judah, diese lange und intime Geschichte von Gott und seinen Leuten. Das erste Buch Mose charakterisiert ja Gott ausführlich. Ich meine, es ist die Schöpfung. Ausführlicher geht ja gar nicht. Und ja, oder wie Gott zwischendurch einfach die gesamte Menschheit vernichtet. So, was man da von Gott sieht. So eine große, aber auch mythische Geschichte. Und jetzt soll Mose zu den Israeliten sagen, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, der hat mich zu euch gesandt. Er ist kein Gott von irgendwelchen Geschichten, sondern er ist dein Gott. Zumindest wenn du dir gerade vorstellst, dass du jetzt so ein Israelit von damals bist. Nein, er ist auch dein Gott. Und das ist ja einfach, das kommt ja aus dem, was er hier sagt. Das ist ja sein Name. Das bedingt ja, dass es ewige Relevanz hat. Und das ist jetzt das Schöne. Es gilt für die Israeliten so wie für uns. Ja, wenn Gott nach all dieser Zeit von Abraham bis Mose, der war, der er ist, oder... Der ist, der war, also der, sein wird. Der, ich komme hier ein bisschen an meine linguistischen Grenzen. Gott stellt sich hier mit dem Namen vor, Yahweh vor, und das heißt irgendwas mit Sein. Also, das schildere ich jetzt kurz. Das Wort kommt von dem hebräischen Wort für Sein, Existieren. Und was dieser Name Yahweh dann bedeutet, ist nicht ich bin oder ich war oder ich werde sein, sondern dieser Begriff Sein, das ist Gott. Gott ist Existenz als Definition quasi. So. Der, der das Sein ist, der Existierende. Er war nicht zufällig gerade da und ist später wieder weg, sondern er ist immer. Und Sein hat ja zwei Bedeutungen, ist ja spannend. Es geht einmal um Existenz und einmal um Identität. Gott ist Existenz und Identität in Person. Also, es ergibt ja auch Sinn, dass der, aus dem und durch den alle Dinge gemacht sind, das Sein ist. Jedenfalls gilt das heute wie immer. Gott ist unveränderlich, Gott ist. So, unverändert. Darum soll Mose den Israeliten sagen, dass sie an diesen Namen gedenken sollen, von Geschlecht zu Geschlecht. Ewiglich. Und wenn du Gott heute in einem brennenden Dornbusch treffen solltest, dann ist es immer noch genau derselbe Gott, wie er zu Mose geredet hat. Dein Schöpfer. Was bedeutet das also? Ja, für die Israeliten bedeutet das, Gottes Handlungen geschehen nicht aus Versehen. Und seine Versprechen hat er nicht vergessen. Auch wenn es so wirkt, auch wenn sie in Gefangenschaft sind und leiden, Gott hat von Anfang an seinen Plan offenbart und hat es genau, wir haben es gelesen in der Lesung. Gott hat gesagt, ihr werdet in Gefangenschaft sein. Aber ich habe mein Wort gegeben. Gott ist immer noch genauso gegenwärtig und treu. Und was bedeutet das für uns? Genau dasselbe. Gott ist derselbe wie heute, wie damals. Wie gesagt, ob wir jetzt 400 Jahre nach Abraham sind oder 3000. Euch ist bestimmt auch schon dieser Gedanke begegnet, der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments, die sind nicht so ganz dieselben. Der im Alten ist so ein bisschen böse und der im Neuen ist so ein bisschen lieb. Aber das schließt sich einfach schon aus, wenn man von dem Gott namens Yahweh redet. Der Gott ist. Aber das fällt uns auch nicht immer leicht zu verstehen. Ja, vielleicht glauben wir das so und würden das nicht so sagen, dass es zwei verschiedene Götter sind, aber es fällt uns leicht, oft unter einen Hut zu bringen. Ja. Zum Beispiel, Gottes oberste Priorität ist seine Ehre. Das bedeutet, dass er die Israeliten einfach mal für 400 Jahre leiden lässt. Die sind Sklaven. Wir sehen im ersten beiden Kapiteln vom zweiten Mosebuch, dass Gott trotzdem irgendwie mit seinem Volk ist. Aber trotzdem dauert es eine Weile, wo die Israeliten leiden. Und das hat er von Anfang an so geplant. Und das nur, damit er seine Macht vollständig demonstrieren kann. Damit die ganze Welt sieht, ja, das ist der mächtige Gott. Schwer zu verstehen. Ein weiterer schwieriger Punkt für uns ist die furchteinflößende Heiligkeit. Kapitel 3, Vers 5. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dieses Konzept eines furchteinflößenden Gottes fällt uns einfach schwierig. Und wir verstehen nicht so richtig, was das... Wir können uns das nicht vorstellen. Aber ich finde, Mose schildert es ganz gut. Dann später in Kapitel 4, da hat Gott ihn dann endlich überredet, nach Ägypten zu gehen und die Israeliten zu befreien. Und dann steht da, es geschah aber, als er unterwegs in die Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. den Mose, den er gerade zu seinem Helden ausgeboren hat. Da nahm Zippora, seine Frau, einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße, also warf sie Mose vor die Füße, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Auch Mose ist vor Gott nicht sicher. Das bedeutet Heiligkeit. Ja? Mose ist nicht sicher vor Gott, wenn er seinen Bund bricht. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern Folgendes: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das ist meine erste Anwendung für uns heute. Jetzt hier im Gottesdienst. Ist dir bewusst, in wessen Gegenwart du dich bewegst? Wenn du betest, wenn du Bibel liest, wer ist es, mit dem du da redest? In was für einer Gemeinschaft befindest du dich? Wenn du im Alltag bist, arbeitest, Feierabend machst, ist dir eigentlich klar, vor wem du dich verantworten musst? Das ist Punkt 1, warum Mose an die Israeliten schreibt. Das ist, was ich mir wünsche. Dass wir immer mehr und mehr begreifen und verstehen, wer dieser Gott ist. Punkt 2, das Volk, die Erben. Dieser Punkt leitet sich vollständig aus dem ersten ab. Ja, die Israeliten sind Nachkommen Abrahams. Aber das hat nur Bedeutung, weil Gott dem Bedeutung gibt. Gott ist überhaupt erst, der sich Abraham, irgend so einen Nomaden aus Chaldea, aussucht und ihm Bedeutung gibt. Nicht Bedeutung im Sinne von, ich habe was gefunden, was wirklich zu mir passt und ich kann was bewirken, so wie ein Politiker oder ein Aktivist oder YouTuber oder was weiß ich. Nein, sondern Bedeutung von kosmischer Relevanz. Ja? Im ersten Buch Mose wird deutlich, Abraham ist der nächste Schritt in einer Rettungslinie oder Segenslinie. Ja? Also in Adam wurden alle Menschen geschaffen. In Noah wurden alle Menschen gerettet. Und jetzt fällt diese Rolle auf Abraham. 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, die gesamte Menschheit. Wenn ihr das nächste Mal das Buch Genesis lest, solltet ihr darauf achten, wie sorgfältig diese Linie ausgelegt wird. Ja? Also dargestellt und nachgewiesen. Und da haben wir dann die ganzen Geschlechtsregister und sowas. Das ist quasi der springende Punkt. Und dann gibt es immer die 7 und die 70 Seelen. Diese Rolle der Verheißungssegenslinie, ja. Es gibt immer die Menschen, die Gott sich aussucht, um die ganze Menschheit zu heiligen, zu retten. Und jetzt, zu Moses Zeit, fällt diese Rolle auf Israel, auf das ganze Volk. Und das wird deutlich, indem Gott seine eigene Verheißung an Abraham einfach über die Gefangenschaft und Befreiung und Landeinnahme einfach zitiert. Zweimal sogar. Ne? Also der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat und ich habe genau Acht gegeben auf das, auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Hiviter, Jebusiter und in das Land, in dem Milch und Honig fließt. 1:1 das, was er zu Abraham gesagt hat in 1. Mose 15. Und das sagt er sogar zweimal. Und dann kommt der zweite Teil. Und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Ich will euch bei diesem Volk Gunst verschaffen, bei den Ägyptern, dass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Auch genauso, ein bisschen paraphrasiert, aber genauso wie Gott es zu Abraham sagt. Ja, also Gott erinnert an seine Vorhersage an Abraham und darum automatisch daran, dass alle seine Verheißungen und Versprechen, die er Abraham, aber auch Isaak und Jakob und überhaupt gegeben wurden, selbstverständlich auch seinen Nachkommen gelten. Gott sagt es gleich zweimal. Ich Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und für die Israeliten ist das essentiell vom Selbstverständnis. Ihnen wird nicht nur ein großes irdisches Land versprochen, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, sondern sie sind die Erben dieser außergewöhnlichen Linie. Ja, berufen, Gemeinschaft mit dem Schöpfergott, dem Ich Bin, selbst zu haben. Und das ist größer als alles, was man sich vorstellen kann. Das ist Bedeutung, Lebenssinn. Und ja, die Bücher Mose fordern dazu auf, zu erkennen, dass Gott der Herr, der Ich Bin ist. Und wir sind sein Volk. Wir sind sein Volk? Ich dachte, die Israeliten sind das. Ja, wir sind das Volk. Biblische Texte zu verstehen, ist noch eine ganze Ecke spannender als jetzt zum Beispiel Geschichtstexte im Geschichtsunterricht, ja, wo man nur dann den einen Autor hat, sondern wir haben ja noch den zweiten Autor, Gott, der nicht nur an die zeitgenössischen Adressaten von jetzt zum Beispiel Mose schreibt, sondern Gott hat ja noch viel mehr davor und hat einen Plan, der darüber hinausgeht, womit er den menschlichen Autor quasi nutzt. Ja, Gott hat eine Absicht. Und vieles wird dann darüber hinaus offenbart, was hat Gott gemeint, als er Mose das Schreiben ließ. Ja? Und dann können wir zum Beispiel Jesus aussagen oder das, was die anderen Bibelautoren darüber lesen. Und wir haben dann noch, können da so ein bisschen Detektivarbeit machen. Aber in diesem Fall ist es ganz einfach. Paulus schreibt uns ganz klar auf die Verheißung hin, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dass alle, die Nachkommen Abrahams sind, die genauso an Gott glauben wie Abraham. Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Haben wir heute Morgen gehört. Und genau das gilt jetzt auch uns. Wenn wir glauben, sind wir Abrahams Kinder. Wir sind das Volk. Oder Petrus sagt es in Apostelgeschichte 2. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr hinzurufen wird. Wir sind sein Volk. Wir sind auch befreit worden aus Sklaverei. Die Sklaverei der Sünde. Und auch wir stehen in Anfechtung, quasi in der geistigen Wüste unserer Gegenwart. Und auch wir haben Kämpfe vor uns und Feinde um uns herum. Und auch uns erwartet das verheißene Land. Ja, die Mosebücher sind genauso für uns geschrieben wie für die Israeliten. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ja? Unser Glaube darf nicht einfach nur ein Hobby sein und kann auch nicht einfach nur eine persönliche Meinung sein. Wir stehen in dieser direkten Segenslinie. Wir sind Teil dieser Berufung von kosmischer Relevanz. Punkt 3. Eine Tradition der Unwürdigkeit. Die Besonderheit dieser Berufung soll sichtbar sein. Ja, in 3. Mose 19 sagt Gott zu den Israeliten, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Gott hat sich das Volk aus der Welt abgesondert, aus der Sünde rausgenommen, hat sich dieses Volk geweiht. Nur so kann so eine Gemeinschaft mit Gott möglich sein. Gottes Gegenwart erfordert Heiligkeit. Die einzige Alternative zur Heiligkeit ist der Tod. Und auch Mose war davon nicht sicher. Ja, das haben wir ja gehört. Gott kommt später zu Mose, weil er eben nicht diesen Bund eingehalten hat, nicht das Gesetz, dass er seinen Sohn beschneiden soll. Das hat er nicht gemacht. Und Gott will Mose töten. Den Mose! Einfach so. Das ist es Gott dann nicht wert. Zum Glück hat er ja dann eine gute Frau gehabt und die hat das geregelt. Ja, wir sind jetzt in 2. Mose 3. In Kapitel 14 sind die Israeliten dann endgültig aus Ägypten ausgezogen. Und das heißt, in dem gesamten Werk Moses sind es noch 3,5 Bücher über. Und die werden beinahe vollständig darauf verwendet, zu schildern, was diese Heiligkeit bedeutet oder warum sie Israel nicht dieser Heiligkeit entspricht. Ich habe die Absicht von die dritte Absicht von Mose habe ich ja so beschrieben. Die Leser sollen verstehen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Teil des Bundes einzuhalten, aber auch, dass ihre Unwürdigkeit in einer langen Tradition menschlichen Versagens steht. Vorhin habe ich die Charaktere der Urgeschichte als die großen Personen von damals betitelt. Wenn man aber Genesis liest, stellt man fest, dass an einigen Stellen auch sehr ausführlich geschildert wird, wie unwürdig diese Personen eigentlich sind. Ja, zum Beispiel bei Isaak bin ich mir nie wirklich sicher, ob da von ihm jemals eine gute Sache berichtet wird. Er kommt einfach nie gut davon. Und selbst wenn was Positives ist, dann nicht wegen ihm. Und dieser Predigtext ist da ganz besonders, weil es um Mose selbst geht. Und Mose hat ja wirklich, also wir kennen ja die Mose-Geschichte, der hat ja wirklich Großartiges geleistet. Aber ich lese Kapitel 4, Vers 1. Und ich finde diesen Teil einfach cool, er ist so wunderbar ehrlich. Gott antwortete und sprach, vorher hat er übrigens schon zwei Einwände, nachdem Gott kommt zu ihm und sagt, du sollst zu den Israeliten gehen. Und Mose sagt, aber wer bin ich denn schon? Und was soll ich den Israeliten sagen? Aber das sind ja noch irgendwie begründete Einwände. Ja? Und dann sprach er zu Gott, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Auch ein sehr guter Punkt. Gott gibt ihm eine praktische Antwort. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange. Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da streckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er streckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus dem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nur nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch bei den beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose, der festgestellt hatte, dass seine erste Ausrede nicht gewirkt hat, ja, aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich weiß es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Und wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du willst. Du hörst ja eh nicht auf mich. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst mit zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und so wird dein Mund, und er wird dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. So nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Der Wortwechsel ist einfach cool. Diese Auseinandersetzung ist einfach so echt. Mose lehnt sich nicht über irgendein abstraktes Gesetz auf, sondern Gott redet zu ihm ganz direkt und deutlich. Und Mose hat einfach keinen Bock. Wie oft reagierst du wie Mose? Wie oft geht es nicht um abstrakte Gesetze, sondern um ganz praktische Dinge? Gott gibt dir sogar Hilfestellungen, gute Ratgeber, praktische Dinge, die du tun kannst, um das, wovor du Angst hast, ganz einfach zu bewältigen. Du hast keinen Bock. Und Gott hat uns nicht berufen, um ein Volk aus der Gefangenschaft zu befreien. Unsere Berufung ist einfach nur, zu Gottes Ehre zu leben. Einfach nur. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet ganz einfach in der Situation, in der du bist, treu zu sein. Du bist berufen, deine Eltern zu ehren. Du bist berufen, deinen Partner zu lieben. Du bist berufen, deine Arbeit treu und gewissenhaft zu machen. Du bist zur Reinheit berufen. Dazu deine Zeit nicht zu verschwenden. Dankbar zu sein. Du bist berufen, in die Gemeinde zu gehen und in Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern zu pflegen. Aber deine Eltern sind einfach zu alt und anstrengend. Dein Partner ist zu stur. Deine Arbeit ist zu langweilig. Für Reinheit bist du zu schwach. Zeit hast du zu viel oder zu wenig. Dankbar bist du bald. Und die Gemeinde ist anstrengend. Und du fühlst dich dort einfach gerade nicht so wohl. Punkt 4. Eine heilige Gemeinschaft. Mose möchte zeigen, dass Gott treu ist und schon immer war, egal wie sehr seine menschlichen Bundespartner scheitern. Gottes Beziehung zu ihnen hat eine Zukunft, auch wenn sie in der Vergangenheit untreu waren. Du bist kein Einzelfall. Das haben wir ja gesehen. Auch die Urväter oder die Israeliten und Mose selber waren nicht besser. Und genau wie Gott sich zu seinem Versprechen bekennt, trotz der Mängel der Urväter, genau wie er Mose benutzt, trotz seiner Unwilligkeit, so bekennt er sich zu dir und wird dich nutzen. Wir sind Erben der Kindschaft Gottes. Mose konnte in seinem gesamten Werk nur diese Aussichten versprechen. Ja, die Beziehung zu seinem Volk hat eine Zukunft und wir finden diese Hoffnung an ganz vielen Stellen. Also im Buch Mose. Immer eine Aussicht oder eine Hoffnung oder ein Bild von einem, der wirklich der Retter ist, Mose zum Beispiel selber. Aber wir haben nicht nur diesen Anfang oder einen Teil der Offenbarung, wir haben viel mehr. Und uns begegnet der Ich Bin auch. Das passt jetzt ganz gut, dass es gerade die Lernverse sind. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht in Ewigkeit nicht sterben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott ist unveränderlich. Gott war diese Dinge schon, als er Mose aus dem Dornbusch redet. Jesus benutzt doch nicht aus Versehen die ganze Zeit dieses definitive Ich bin. Und er ist alle diese Dinge immer noch. Das fordert sein Name. Auch Mose konnte allein auf diese Weise Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist spannend. Am Ende ist es Jesus, der das Buch Mose möglich macht. Und auch wir können nur so bei Gott sein. Diese ganze Segenslinie, die Kinder Gottes, diese Gemeinschaft, dass wir die sind, die Nähe zu Gott haben können, diese Rausrufung ist nur möglich, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Nein, weil er der Weg ist. Jesus starb, um uns heilig zu machen. Und jetzt sind wir heilig. Das ist die Geschichte der Kinder Gottes, dass sich Gott sein Volk raussucht und mit ihm Gemeinschaft hat. Amen.